Ja, der dritte Teil der Serie Zeichen der Endzeit, wie wird sich das Ende der Zeit anfühlen? Ich habe Texte genommen, die das Gefühl oder die Stimmung dieser Zeit aufnehmen. Also nicht wann genau wird sie sein, habe ich ja letztes Mal gesagt, das weiß eigentlich niemand, sondern mehr so, wie sieht es dann aus in dieser Zeit? Und wir haben ja schon einiges gelernt, oder wir haben gemerkt in der ersten Serie oder im ersten Teil der ersten Predigt, dass die Lieblosigkeit zunehmen wird, dass es immer mehr sein wird, dass die Leute nur noch für sich selbst schauen, nur noch in sich selbst gekehrt sind. Man ist sich selbst das Wichtigste, man meidet oder man entzieht sich einander, damit man nicht mehr nichts miteinander zu tun hat, und vielleicht eine kleine Klammer hier. Und es gibt Leute, die leben so lange allein, bis sie allein sind, und wenn sie dann jemanden brauchen, ist niemand da. Was für eine Überraschung. Wir haben gehört, dass Jesus Christus mitten in den Alltag hineinkommt. Also nicht so, dass wir uns vorbereiten könnten auf einen speziell kurzen Moment, wo wir sagen können, jetzt sind wir aber bereit und für die nächsten 10 Minuten sind wir richtig, richtig, richtig bereit, sondern es wird so sein, dass sich zeigt, wie unser Leben so im Durchschnitt einfach verläuft. Ist es ein Leben mit Gott oder nicht? Ich habe die Gottesdienstflyer beim Eingang verteilen lassen, dort ist der Text drauf. Wenn ihr ein bisschen mitlesen wollt, dann merkt ihr immer ein wenig auch, wo wir sind. Wer keinen papierigen Flyer will, kann ihn auch von der Homepage runterladen. Ich denke, es hat aber noch einige Flyer für die keinen erwischt haben am Anfang. Ja, der heilige Alltag gegen die Lügen der Selbsterlösung schützt der dankbare Glauben. Das sind meine 3 Punkte, da möchte ich mit euch durchgehen. Gegen die Lüge der Selbsterlösung schützt der dankbare Glauben oder Glaube. Gegen die Lüge, es ist ja schon erstaunlich. Wenn ich euch fragen würde, so zum Thema Abfall, was fällt euch da ein? Dann würdet ihr denken, ja, am Ende, oder würdet ihr vermutlich sagen, am Ende der Zeit, da werden die Leute lau werden. Lau so im Sinn von Laodicea-mäßig, oder? Du bist nicht warm, du bist nicht kalt, du bist irgendwas dazwischen. Ach, wärst du doch heiß, wärst du doch kalt, aber bitte nicht lauwarm, bitte nicht so schlappig. So denken wir das. Aber hier im Text heißt es, nicht, dass die Leute lau werden, sondern sie werden extrem, und zwar extrem hart in ihrem Wissen, was richtig und was falsch ist. Und sie sind natürlich immer auf der richtigen Seite. Das Kennzeichen eines gesetzlichen Menschen ist, dass er immer auf der richtigen Seite steht. Dass er nie irgendwie falsch steht, denn er weiß immer genau, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wenn es nicht in sein Leben passt, dann das Leben anpassen, ihr wisst ja, wie das ist, ist nicht so ganz einfach, dann passt man all die Grenzen an. Aber schaut euch mal um, wenn ihr Menschen kennt, die so einen harten gesetzlichen Zug haben, die liegen nie falsch. Oder kennt ihr solche Leute, die mal sagen, ja, ich habe mich völlig geirrt. Meistens wissen Sie und Ihre Lehrer, und da gibt es ganz viele Leute, die ganz viele harte Bücher schreiben, ganz genau, auf welcher Seite man stehen muss, dass es passt. Und ich sage das auch ein bisschen in Anführungszeichen Schlusszeichen mit Insiderwissen, weil am Anfang meines Glaubenslebens hatte ich tatsächlich eine Tendenz, auch so in diese gesetzliche Spur zu kommen. Und je weniger, dass ich wusste, als ich damals so 1-2 Jahre im Glauben, habe ich gedacht, ich weiß alles. Oder? Also man kann gar nichts mehr wissen im Christensein. Dann habe ich auch gedacht, warum soll ich eine Ausbildung auf Sankt Schoner machen, so eine theologische Ausbildung? Ich habe ja den Heiligen Geist und weiß, was richtig ist und was nicht. Und je mehr, dass ich gelernt und gewusst oder jetzt weiß, desto mehr spüre ich, dass es noch viel, viel mehr gibt, wo ich keine Ahnung habe. Also meine Selbstgerechtigkeit oder auch mein Wissen, was richtig und was falsch ist, das ist arg ins Wanken gekommen. Und das Spannende ist, das hat meinen Glauben nicht erschüttert, sondern vielmehr gestärkt. Denn, und darum sage ich es ein bisschen als Insider, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass Menschen, die diesen Weg der Gesetzlichkeit gehen, keine Freude haben in ihrem Leben. Die haben dann immer irgendwann so einen harten Gesichtsausdruck. Das ist so das eine Extrem, das andere Extrem sind so die total freiheitlich charismatischen, ne? Die grinsen einem immer an und man denkt, hey, bist immer fröhlich, ja, super, aber das Leben ist nicht immer cool. Es gibt so diese Extreme, oder? Und ich habe mich irgendwann mal entschieden und gesagt, nein, ich möchte nicht so eine Person werden. Ich möchte nicht eine Person werden, die irgendwann mal seine Gitarre an einer Wand oder an einer Säule zerschmettert, weil er denkt, nur Orgelmusik ist die richtige Musik in einem Gottesdienst. Ich möchte nicht jemand werden, der, wenn die Leute spät über mich sprechen, sagen, er hat vieles richtig gesagt, aber er war unerträglich hart in dem, was er gesagt hat. Denn das Erste, was meistens rauskippt in solchen Situationen, ist die Liebe. Wir haben es, und das sagt hier der Apostel Paulus, wir haben es am Ende der Zeiten oder in späteren, aus seiner Sicht späteren, also jetzigen Zeit, wir haben es mit Menschen zu tun in der Christenheit, die den Glauben zu beengen anfangen. Ja, warum? Was ist dann das Coole an Gesetzlichkeit? Das Gute an Gesetzlichkeit ist, dass du weißt, dass du richtig stehst. Es gibt dir so das Gefühl, mir kann nichts passieren, ich bin safe. Die anderen draußen, die anderen, die es nicht so sehen wie ich, die haben ein Problem. Ob die dann wirklich in den Himmel kommen oder ob die dann wirklich auch sich richtig damals bekehrt haben, das muss wohl was falsch gelaufen sein, darum sind sie jetzt so schräg unterwegs. Das ist so eine Haltung, die einem völlig arrogant werden lässt. Es ist eine Haltung, wo der Apostel Paulus sagt, hey, das sind Lügenredner, Heuchler. Sie haben ein Brandmal in ihrer Seele. Eigentlich würde man sehen, wenn man ihre Seele sehen könnte, aber man sieht ihre Seele nicht, man sieht nur ihre Härte, die sie verstecken, oder die Seele, die sie verstecken hinter dem, ich weiß schon, was richtig und was falsch ist. Und dann sagt der Apostel Paulus, ja, es sind verführerische Geister und Dämonen. Und auch hier denken wir immer, ach, das muss so esoterisch und so ein bisschen flippy-hippie sein und so. Nein, verführerische Dämonen und Geister, Lehren von Dämonen, sind Lehren, die uns in eine gesetzliche Enge führen. Also so steht es hier im Text, da habe ich gesagt, nehmt doch einen Flyer und schaut es euch nach. Nicht damit ihr denkt, ich erzähle euch hier irgendwelche Gedanken, die mir selbst gekommen sind. Ich erzähle nicht meine Ideen oder meine Gedanken, sondern ich versuche das deutlich zu machen, was hier im Wort steht. Und wenn man das dann sich so vor Augen führt, kann man sich fragen, ja Mensch, wie sollen wir dann in dieser Zeit bestehen? Wie soll das möglich sein, dass wir den Weg gerade gehen? Wir möchten ja da alles richtig machen. Ich kann mich gut erinnern an eine Frau, die ist christlich aufgewachsen und ist dann vom Glauben weggekommen und kam dann wieder zurück und hat dann irgendwann mal gesagt, weißt du, jetzt will ich alles ganz genau richtig machen. Da läuft es mir gar kalt den Rücken runter. Denke ich auf, hey, das ist nicht Evangelium. Wenn du es kannst, alles richtig zu machen, dann brauchst du Jesus nicht. Wenn du es nicht kannst, dann wirst du mit dieser Haltung so brutal auf die Nase fallen, dass mir jetzt schon leid tut. Um deine Schmerzen. Nicht du tust mir leid, sondern es tut mir leid, dass Gott dich in diesem Punkt dann auch hinführen muss. Und dann fragt man sich vielleicht, ja, wie kann man es denn erkennen? Woran kann man es spüren? Woran kann man es merken? Und ich habe euch hier eine Banknote die hat jene solche Marker, die deutlich machen, dass es eine echte ist. Und ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass Falsche muss man nicht unbedingt kennen, man muss nur das Richtige kennen. Und dann kann man es immer nebeneinander halten und dann sieht man richtig, falsch, nächstes, richtig, falsch. Man muss nur wissen, wie ein Wort in der Schule richtig geschrieben ist. Man muss nicht alle Legastheniker-Fehler auswendig wissen, damit man die Fehler findet. Und meine Frau sagt manchmal, weißt du, du machst Fehler, die versteckst du so richtig in den Wörtern drin. Und mir fällt das gar nicht auf. Man muss nicht die Fehler kennen, man muss nur das Original kennen. Und jetzt frage ich euch mal, was ist denn die Originalbotschaft, die Jesus Christus in diese Welt gebracht hat? Du brauchst Jesus? Jesus ist die wahre Liebe zum Vater. Und man könnte es noch ein bisschen ergänzen. Er offenbart uns die wahre Liebe Gottes zu uns und wie wir Gott lieben können. Aber er lebt es natürlich in Art und Weise, wie wir es nur ein bisschen annähern. Ja. Ja. Ja, was sollen wir dann glauben? Ja, was steht dann in der Bibel? Das können wir noch, das können wir den ganzen Morgen so weitermachen. Ich möchte noch ein bisschen mehr auf den Kern kommen. Wenn euch jemand fragt, was ist denn für dich das Wichtigste im Glauben und du sagst ihm Jesus Christus, dann ist das zwar gut, aber was soll er damit anfangen? Jesus der Retter. Christ der Retter ist da, singen wir in einem Weihnachtslied. Jesus rettet. Und dann kommt natürlich gleich die nächste Frage, was heißt denn das Retten, dann muss man ja verloren sein und so. Und dann kommt man gut ins Gespräch. Wir müssen aufpassen in solchen Dingen, dass wir nicht zu, wie soll ich das sagen, ich kann nicht sagen zu fromm, sondern zu einfache Antworten geben. Was ist denn der Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Freut euch. Über was? Über das Leben? Die Errettung? Zugang zum Vater, zum Schöpfer zurück? Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch ein bisschen, für mich ein super Satz, oder, der uns Frommen sehr gut hilft. Geht es nicht um Gnade am Ende? Geht es nicht um Vergebung? Und dort ist dann die Liebe dabei und die Versöhnung wieder mit dem Vater und die Errettung. Geht es nicht darum, dass Jesus Christus kommt und sagt, ich komme, um Sünder zu suchen. Ich komme zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und die Gerechten gehen leer aus. Wie kann es sein, dass auf dem Weg, der anfängt damit, dass wir Menschen sind, die verlorene und gefundene sind, Menschen, die in Sünde sind und wiederhergestellt werden, wie kann es sein, dass wir auf dem Weg plötzlich zu Menschen werden, die gerecht sind und vollkommen und wissen, was richtig und was falsch ist? Vielleicht spürt ihr, wir gehen manchmal knallhart am Evangelium vorbei mit unserer Rechtschaffenheit. Ich hoffe, ihr könnt es ein wenig verstehen. In dem Moment, wo wir keine Gnade mehr brauchen, auch wenn du schon lange im Glauben bist und denkst, hey, ich mache eigentlich keine Fehler mehr. So wie die Person, die mal gekommen ist, ja, jetzt habe ich schon 2 Wochen nicht mehr gesündigt. Super. Kriegst gerade einen Orden. Ja, vielleicht gibt es tatsächlich solche Menschen. Also ich bin kein solcher Mensch. Wenn wir nicht mehr an der Gnade und der Vergebung Gottes bleiben, dann fallen wir aus der Gnade. Dann fallen wir ab. Und das ist das, was der Apostel hier sagt. Dann fallen wir aus der Gnade heraus und wir fangen an, uns über solche Dinge Gedanken zu machen. Darf man? Welche Musik darf man dann hören? Welche Musik darf man einsetzen, um Gott zu ehren und Gott zu loben? Eine Frage, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 10 oder 20 Jahre, die brennend war in der christlichen Gemeinde, heute ein bisschen weniger oder nur noch in den Splittergruppen. Es gibt ja immer noch ganze Bücher darüber, dass christliche Popmusik vom Teufel ist. Welche Musik darf man dann? Welche Rocklänge muss man dann tragen? Und darf man dann eine Rocklänge im Gottesdienst tragen? Beziehungsweise darf man eine Rocklänge außerhalb des Gottesdienstes tragen, am Gottesdienst muss es länger sein? Darf man dann, was ich auch mal kleidungsmäßig erlebt habe, mit geringelten Socken in den Gottesdienst kommen? Ja, ihr lacht jetzt. Wir hatten in Geis eine junge Frau, die hat im Gottesdienst vorne gesungen, Lobpreis gemacht. Dann irgendwann hat sie sie hat am Anfang schon ihre Schuhe ausgezogen, damit sie so richtig geerdet ist. Das machen die Sängerinnen manchmal. Und dann hat sie so Ringelsocken angehabt. Dann ist jemand auf sie zugegangen und gesagt, also mit Ringelsocken kannst du nicht Lobpreis machen. Das ehrt Gott nicht. Ah ja. Ja, wenigstens haben die Worte gestimmt. He? Wenn der Rhythmus und die Socken nicht stimmen, wenigstens die Worte, hoffentlich zumindest. Ja, was darf man essen, was darf man nicht essen? Was ist als Christ erlaubt? Auch eine Frage, die uns heute kaum noch bewegt, die in der Christenheit Spaltungen hervorgerufen hat. Als der Zwingli sein großes Wurstessen machte, beziehungsweise dabei war, selber nicht gegessen hat. Da kam es zum Bruch mit der Kirche. Spaltung aufgrund von Nahrungsmitteln. Und dann heißt es im Text so ganz simpel und einfach, sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Ich versuche wieder ein bisschen euch herauszukitzeln. Wenn ihr mit einem Wort sagen müsst, was das für eine Haltung ist, was würde euch da einfallen? Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, was euch einfällt, kann ja nicht falsch sein, es kann einfach nicht das sein, was ich denke. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speise zu meinen. Was ist das für eine Haltung? Eine asketische Haltung? Eine pharisäische? Eine enge Haltung, eine stolze, ja, wer verbietet? Hab's nicht gehört? Gottfremde Haltung. Asketisch vielleicht, kann man das, könntest du das auf Deutsch sagen? Eine?
Jemand, der sehr streng mit sich selber ist.
Ja. Genau, ein Asket ist jemand, der sehr streng mit sich selbst ist und damit versucht, Gott zu gefallen. Es ist eine Verzichtshaltung. Und mein Lieblingswort dazu wäre, es ist eine genussfeindliche Haltung. Weil wenn es um Eheverzicht geht, dann geht es auch um Verzicht von Sexualität. Wenn es um Essensmeiden geht, dann darf man nur noch in gewissen Schranken oder Bahnen sich bewegen, was Essen anbelangt. Eine genussfeindliche Haltung. Und vielleicht ist das auch in uns ganz tief noch ein wenig verankert. Denn jahrzehntelang, um nicht zu sagen fast jahrhundertelang, wurde mit solchen Dingen den Menschen auch eine gewisse Angst eingejagt. Wenn du das machst dann, wenn du das isst dann, wenn du so dich verhaltest, vielleicht kennt ihr den Zwingli-Film ja, oder? Sie durften in den Fastenzeiten kein Fleisch essen. Warum, weiß vermutlich niemand so wirklich. Fisch, glaube ich, war erlaubt. Eine genussfeindliche Haltung ist eine Haltung, die letztlich Gott nicht ehrt. Und das ist die Evangeliumsbotschaft von Weihnachten, oder? Ihr dürft essen. Ihr dürft alles essen, nicht alles ist gut, nicht alles tut euch gut. Ihr dürft gerne ein Glas Wein trinken, vielleicht nicht gar zwei Flaschen hintereinander. Aber das merkt ihr dann selber, oder? Wenn es im Kopf anfängt zu drehen und eine spontane Magenentleerung kommt, dann wisst ihr, das war zu viel. Sowohl beim Essen wie auch beim Trinken. Ja, ihr dürft, wenn ihr verheiratet seid, miteinander schlafen und das genießen und es ist völlig okay. Ist gut. Denn diese Dinge, die hier der Apostel Paulus aufnimmt, sind wohl Dinge, die einen gewissen Sinn und Zweck haben. Ja, es ist manchmal ganz, ganz gut, wenn man verzichtet. Wenn man auf Essen verzichtet, um Gott in einer speziellen Art und Weise mit Beten und Fasten zu dienen, ist das etwas sehr, sehr Gutes. Der Apostel Paulus selber sagt, ja, ich möchte am liebsten, dass alle unverheiratet bleiben. Ja, warum? Damit die Christenheit ausstirbt. Nein. Weil jeder Mann oder jede Frau, die verheiratet ist, die ist in ihrem Herzen geteilt. Jede Person, die verheiratet ist, die schaut nicht nur auf das Reich Gottes, sondern muss auch noch für seinen Ehepartner oder die Partnerin schauen. Und er sagt, wenn ihr ledig bleiben würdet, hättet ihr viel mehr Raum, das Reich Gottes voranzutreiben. Darum am liebsten hätte ich, ihr wärt alle wie ich. Wäre hier noch eine Frage, warum der Rabbiner Paulus nicht verheiratet war, aber das würde jetzt zu weit gehen. Und diese Dinge, die so gut sind, und das ist immer das Perfide an jeder Verführung, es ist nicht grundsätzlich falsch, sondern die Dinge, die gut sind, nämlich Verzicht auf verschiedenen Bereichen, auch Genussverzicht, ist kein Weg zur Erlösung. Und genau um das geht es. Es ist kein Weg, der uns irgendwie ins Plus bringt, sondern es ist höchstens ein Weg, in dem wir uns ganz bewusst entscheiden, ich möchte Gott suchen für eine gewisse Zeit. So heißt es auch zum Beispiel ja über die Ehe, über das Ehepaar, wenn ihr euch einander entzieht als Ehepaar, dann macht das nur für eine gewisse Zeit und dann kommt zum Beten und dann kommt wieder zusammen. Also es gibt schon Momente, wo man mal sagen muss, halt, jetzt ist Gott wichtiger als meine Bedürfnisse. Aber das als Lebensgrundlage ist schlicht und einfach falsch. Jetzt habe ich hier auf meinem Zettel, ich habe das ja für die Fremdsprachigen, mein Mindmap ausgedrückt. Hier steht, Gott gibt und dann steht ein Städtenamen. Bitte jetzt nicht reinrufen, dies auf dem Zettel sehen. Wisst ihr, was das für eine Stadt ist hier? Davos. Gott gibt Davos, habe ich geschrieben. Ich meine das aber nicht so. Davos habe ich nur hingeschrieben, damit ich weiß, dass jetzt diese Folie kommt. Gott gibt. Und er gibt nicht Davos, sondern er gibt manchmal Überbitten und Verstehen. Habt ihr es auch schon erlebt? Dass Gott einfach fast zu viel gab. Er wusste gar nicht, wohin mit all dem Guten. Zum Beispiel im Garten, oder? Da kann man dann einfach verschenken, verschenken, verschenken. Manchmal hat man auch kommt man den 13. und eine Gratis dazu. Man weiß gar nicht, was man mit so viel Geld anfangen soll. Dann kann man verschenken, verschenken, verschenken. Und irgendjemand hat das gemacht. Und meine Eltern hatten eine Zeit lang eine Ferienwohnung in Klosters und wir durften dann in Klosters Ferien machen und sind dort viel Wanderung gemacht, viel spaziert im Dorf herum oder in der Stadt herumgegangen. Und dann plötzlich habe ich einen anderen Pastor erkannt. Und als er mich sah, ist er zusammengezuckt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und nach dem zweiten, dritten Satz hat er gesagt, ja weißt du, ich habe eben einen Hotelgutschein bekommen von jemandem aus der Gemeinde. Da habe ich gedacht, wieso erzählt er mir das? Er soll doch einfach Davos genießen, wenn er in Davos ist. Und da habe ich nachher mit Katharina darüber gesprochen, haben wir gemerkt, das ist eine Haltung, die uns so fremd ist, vermutlich weil wir nicht christlich aufgewachsen sind, oder? Wir müssen uns nicht entschuldigen, wenn wir etwas haben. Wir können es einfach genießen. Wir können einfach dankbar sein dafür, dass Gott uns gute Gaben gibt. Gott gibt und er gibt gern und er gibt manchmal Geschenkgutscheine, so vielleicht sogar mit Wellness oder mal wieder eine Massage oder so. Gottes Schöpfung ist etwas Gutes. Und das ist das Wort. Es wird geheiligt, heißt sie am Schluss, durch das Wort und durchs Gebet. Und das ist das Wort. Und wenn ihr hier seht, ich habe es markiert, ich lese jetzt nicht alles durch, sondern nur den letzten, den ich ein bisschen größer habe. Es steht einfach gut, 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 alles sehr gut. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Ja, warum sagen wir dann manchmal, es ist nicht gut? Warum? Wer hat jetzt recht, du oder Gott? Alles sehr gut. Das ist Gottes Aussage. Und dann ist nur noch die Frage, wie wir mit all diesen Gütern umgehen. Und hier heißt es ganz einfach, wir sollen es mit Danksagung empfangen. Es ist nicht schwer, oder? Danke zu sagen. Haben wir alle gelernt, als Kinder schon, dass man Danke sagen soll, wenn man etwas empfängt. So wird alles, was wir empfangen, geheiligt, indem wir bewusst vor Gott stehen und sagen, ich danke dir, allmächtiger Gott, dass du mir gute, wunderbar schöne, gute Gaben gibst. Und wie gesagt, schwierig ist das nicht. Und jetzt schlage ich eine Rückwärtsbrücke zur Predigt vom letzten Sonntag. Auch im Bibelgespräch haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Es geht um einen heiligen Tagesablauf oder einen heiligen Alltag. Und ihr seht hier einfach, was so im Alltag alles so ein bisschen passieren kann, oder? Und ein heiliger Tagesablauf ist nicht, dass wir 12 Stunden auf den Knien sind und beten. Das wäre sicher auch super. Ich weiß nicht, ob du das 3 Tage durchhaltest, aber wenn du das schaffst, dann bitte bete auch für mich, dann bist du ein Wahnsinnsknaller. Also was Supriges, ein sehr super Typ meine ich damit, krass, oder? Sondern um was es wirklich geht, ein heiliger Alltag ist ein Alltag, in dem Gott gegenwärtig ist. In dem Jesus Christus unser Leben oder sich mit unserem Leben verwebt. Und das passiert dadurch, dass wir dankbar sind. Um das mal praktisch zu sagen, ja, wir stehen auf und ziehen unser Pyjama ab und stehen unter die Dusche und danken Gott für das warme Wasser. Und wenn wir gerade so ein bisschen geistlich drauf sind, dann danken wir Gott auch, dass er uns gereinigt hat von all unserer Sünde durch Jesus Christus, weil wir gerade Seife einschmieren. Und wenn wir uns dann abtrocknen und nicht gleich zu Eiszapfen werden, dann spüren wir, ach, wir haben ein warmes Haus. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Und dann ziehen wir uns an und denken, ach, wie schön, dass ich bekleidet bin und nicht beschämt werde. Und auch im Himmel werde ich mal nicht beschämt werden, sondern ich werde gekleidet, bekleidet mit den Kleidern des Heils. Und dann können wir essen und Zähne putzen und all die anderen Dinge, die wir machen. Und in allem ist immer einfach dieses große und simple Danke da. Ich danke dir, Gott, für all das Gute, was du mir gibst. Und das ist nicht stressig. Also ich finde, wenn ihr es mal probiert, oder? Also es ist nicht so, dass ihr dann gezwungen immer denken müsst, ich muss jetzt noch danken. Pastor hat gesagt, ich muss danken, ich muss danken, ich muss danken. Sondern wenn du das mal anfängst, wird das dein ganz normales Leben. Du gehst zum Haus heraus und wenn du zurückkommst, dankst du, dass du bewahrt geblieben bist. Du gehst einkaufen und dann dankst du, dass Gott dir gerade einen Parkplatz frei gemacht hat. Oder du merkst, wie einer dir gleich den Parkplatz wegschnappt und dann dankst du, dass Gott ihm einen Parkplatz geschenkt hat. Und du spürst, du kannst immer dankbar sein. Gut, es ist manchmal ein bisschen schwierig, oder? Ich habe auch schon gedacht, ich müsste eigentlich eine Anhängervorrichtung haben, also so, wo man leicht einfach mal ein Auto rausziehen kann, das einem ärgert. Habe ich es noch nie gehabt, so einfach schnell zack, quack, auf die Straße stellen, selber reinfahren und denken, du, danke vielmal. Und durch das wird unser Alltag heilig. Und wenn wir uns vielleicht letzten Sonntag gefragt haben, ja, wie machen wir denn das, dass wir bereit sind? Wir haben im Bibelgespräch darüber gesprochen, es war auch so eine Frage, was heißt dann bereit sein? Was heißt zu wachen? Bereit sein und wachen heißt einfach einen heiligen Alltag leben. Nicht irgendwo auf dem Level von 100.000 immer alles super und alles gut, sondern in unseren Höhen und Tiefen immer in dieser Verbindung mit Gott leben. Danke, Vater, dass du mich liebst, auch wenn ich falle. Danke, dass du mich hältst, auch wenn ich keine Kraft mehr habe. Danke, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht spüre und nicht sehe. Danke, dass du mich von allen Seiten umgibst, auch wenn ich mich zurzeit wahnsinnig angegriffen fühle. Danke, dass du wie ein wärmender Mantel bist für mich und mich einhüllst mit deiner Liebe. Ein ganz einfacher Alltag. Gegen die Lüge der Selbsterlösung hilft nur der dankbare Glaube. Der Glaube an einen liebenden Vater, der uns trägt, der uns manchmal auch erträgt. Der Glaube an einen liebenden Gott, der uns geschaffen hat, weil er uns will und der uns gute Gaben darreicht. Alles, was du geschaffen hast, Vater, ist gut. Wir danken dir dafür. Ist das schwer? Ich hoffe, ich habe heute Morgen keine Last auf euch gelegt. Mein Ziel war, eine Last von euch zu nehmen, und ich hoffe stark, dass es mir gelungen ist. Amen.